22, 23 und 24. Wow, schön, haben sie da unsere Stammbeiz geschmückt. Für jedes Landesfanli. Ah ja, und da im Ecke, da hat es noch ein Fußballbildli Tauschbörse. Hure geil. Jetzt braucht es definitiv nicht mehr so viel. Und das EM-Fieber kommt und packt ein. Wobei so ein paar Infos über Teams wären, glaube ich, schon noch easy, oder? Ja, 39 Grad Fieber ist es bei mir, Adi. Und bei dir?
Cool. Ich habe noch nicht gemessen, aber ich habe kein Thermometer von dem her.
Ein EM-Thermometer, denke
ich. EM-Thermometer, ja, Entschuldigung. Ich habe schon den Thermometer auspacken und mir irgendwann, aber nein, es ist gut. Nein. Es kommt langsam, muss ich sagen. Vor allem im, die Sendung vorbereiten hat wieder ein bisschen geholfen, natürlich, dass das Fieber wieder gekommen ist, ja.
Ja, und jetzt hoffen wir, dass sie euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, natürlich genauso das bringen, was wir in der Vorbereitung hatten. Aber, bevor wir da voll in die EM einsteigen, wir starten mit Mitbringsel. Außer es hat mit der EM zu tun, weiss ich auch nicht, was, oder?
Nein, es hat nichts mit der EM zu tun. Zuerst möchte ich noch etwas sagen wegen dem Tippspiel, dass ich das nicht jedem muss schreiben von unseren drei Gewinnern. Die Preise werden versendet. Ihr solltet sie sicher bis Ende Woche haben. Ich frage dann noch einmal nachher, ob das alles geklappt hat. Aber sicher schon mal Cheers. Wenn wir schon gerade bei Tippspiel sind, möchte ich noch etwas anderes sagen. Für das Tippspiel, für die EM, die wir haben, geht einfach mal auf stammtischtrainer.ch/Wettbewerb. Wir verlinken es dann auch noch in dieser Folge. Wir sagen es nachher auch noch einmal, aber dass das am Anfang gesagt ist. Es gibt ein Tippspiel für die EM. Es gibt auch ein Fantasy für die EM. Und ihr euch ein Team könnt zusammenstellen. Wir schauen noch wegen der Preise, die es gibt. Und könnt ihr mal schauen. stammtischtrainer.ch/Wettbewerb. Aber mein Mitbringsel, ich habe es mir irgendwie einfach gemacht. Ich habe kurz ein bisschen Fußballabstand gebraucht gehabt, irgendwie nach Ende Saison. Ich habe nicht so viel gesehen in den letzten Tagen. Ein paar von euch wissen ja, einer von meinen Herzensvereinen außerhalb der Schweiz ist Leeds United. Die haben gerade ein bisschen schwierige Wochen hinter sich und ich möchte eigentlich nur ein bisschen einen Einblick in meine Gefühlslage geben. Sie haben den Aufstieg verpasst in die Premier League, das finde ich...
Aber ich wollte schnell ein Nass durchhaben.
Ja, gerne, ja, wenn ich schon kein Fiebermesser bekomme. Aufstieg in die Premier League verpasst, das finde ich gar nicht so schlimm, weil ich eben die zweite englische Liga eigentlich sehr cool finde, aber ist natürlich schwierig für das Mannschaftsgefüge. Aber der schlimmere Schlag ins Gesicht war jetzt, dass noch Red Bull bei ihnen einsteigt und ja, zwar nur als Minderheitsaktionär, aber leider schon als Trikotsponsor. Also es tut mir enorm weh. Ich bin froh, dass ich mir vor einem Jahr wieder mal ein neues Trikot gekauft habe und nicht noch ein Jahr gewartet habe. Ich bin gespannt. Ich wünsche das wirklich niemandem, als irgendwie in dem Verein ist, wo RB irgendwie einsteigt, auch wenn es jetzt nicht gerade ein Red Bull Leeds wird geben in den nächsten Jahren. Aber
weißt du, weiß man etwas über die Motivation von dem Deal? Also, man sonst ist ja immer Red Bull eigentlich gerade als Hauptding dort gewesen. Und jetzt ist das nur eine Neuerung oder eine Änderung von der Strategie, von der Sponsoring von Red Bull.
Ja, ich bin auch gespannt, eben, ob das irgendwie so ein bisschen als Salamitaktik wird, oder? Dass es dann plötzlich schon einmal in die Richtung geht. Ich bin ehrlich gesagt auch nicht ganz sicher, wie einfach es in England ist, um ein RB reinzubringen. Das ist, glaube ich, auch nicht ganz so simpel. Und das andere ist, es ist jetzt auch noch relativ teuer, glaube ich, in England. Und es ist erst vor kurzem, sind Investoren eingestiegen, die bei den 49ers im Football-Team eigentlich sind. Also die haben auch noch gerade nicht die Lust, glaube ich, zum alles abgeben. Vor allem jetzt, wenn du nicht aufgestiegen bist und wahrscheinlich die Aktien nicht gerade auf dem höchsten Level sind. Vielleicht wird sich das ändern, wenn Leeds irgendwie wieder aufsteigt und nachher plötzlich die 49ers-Leute sagen, ah da, Red Bull könnte es haben, aber ich hoffe schwer mal nicht drauf.
Ja, crazy Fußballwelt. Ja, oder Football, oder wie auch immer.
Oder wie auch immer, genau. Was hast du uns mitgebracht?
Ja, auch sehr eine kuriose Szene. Und zwar ist das in der deutschen Landesliga, also in der sechsten Liga von Deutschland, plötzlich im Spiel zwischen in Solda, Salzgitter, zwischen FC Germania Bleckenstedt und dem Tabellenzweiten SC Göttingen 05 ist plötzlich etwas passiert, was man so nicht erwartet hat. Und zwar hat plötzlich die eine Mannschaft den NBA-Star, den Dennis Schröder, eingewechselt. Und dachte, okay, der ist ja irgendwie mit dem Lambo, mit dem Rolls Royce vorgefahren und so und hat dann mitgespielt, ja, Stammelf mit dem Nummer 17, sehr interessant, plötzlich da in der Landesliga ein bisschen am Kicken war. Es hat dann geheißen, so ums Konditionszweck hätte er sich bei dieser Mannschaft fit gehalten, weil ja seine Mannschaft in der NBA schon rausgefallen ist in der Playoffs. Das ist wahrscheinlich auch nicht schlecht. Also geil als Gegner. Gegen wer hast du schon gespielt? Ja, gegen Dennis Schröder. Hat schon wahrscheinlich jedes Kopfballduell gewonnen.
Wahrscheinlich, ja. Ist noch lustig, so verletzungstechnisch würde es wahrscheinlich bei Fußballern nicht geben. Die machen ja, dürfen auch nicht so viel nebenzu. Und wenn sie es machen, verletzen sie sich. Aber ja, in dem Fall finde ich auch noch spannend, wenn so einer plötzlich als Gegner ist.
Ja, so Sachen schreibt nur der Fußball, oder?
Voll.
Weiß, ob er gewonnen hat oder nicht, weiß ich nicht. Oder ob er irgendetwas dazu beigesteuert hat, das kann man gerne nachher noch nachlesen. Aber die Story ist für mich einfach super geil.
Mega. Das ist auch das Mitbringsel, oder? Die Idee vom Mitbringsel. Wir müssen nicht alles bis ins Detail haben, sondern die Kuriosität aufzeigen.
Richtig.
Ja. Gut.
Dann schauen wir doch kurz schnell auf das, was in der Schweiz fußballtechnisch so gelaufen ist. Ja, kurz und knackig, was sicher etwas wichtig ist, weil es die Liga betrifft, ist die Barrage gewesen. Und wie wir alle wissen, hat sich GC durchgesetzt. Die bleiben jetzt also erstklassig, bleiben uns nächstes Jahr erhalten in der Super League. Ich bin der verdient. Adi, was ist deine Meinung zu diesen zwei Spielen?
Ja, verdient, eben knapp gewesen. Ich glaube, ich hätte das Gleiche gesagt, wenn weiß auch nicht, in der 90. oder 96. Minute Turno den Ausgleich gemacht hat und vielleicht nachher dann noch einmal gewonnen hätte, hätte ich wahrscheinlich auch gesagt, verdient, weil ja, was jetzt da so ein bisschen mitschwingt, ist jetzt ein bisschen der Wahrentscheid vom Hinspiel natürlich. Aber am Schluss muss man sagen, eben über zwei Spiele sollten solche kleine Entscheidungen, also klein sind es nicht, es sind Matchentscheidungen gewesen, aber es sollten solche Entscheidungen eigentlich ausgemerzt werden. Ja, ich finde es gut. Ich glaube, am Schluss hat sich einfach auch wieder mal die grössere Klasse vielleicht auch durchgesetzt. Mehr Erfahrung wahrscheinlich. Ja. Und was es bedeutet. Es
war schon spannend gewesen, wenn wir diskutiert nach dem Hinspiel. Das Gefühl gehabt, das Momentum könnte jetzt auf die Thuner Seite kippen. Mm. Aber GC hat das Gefühl gehabt, die hat den Druck ein bisschen weniger gehabt, auswärts in Thun. Und Thun hat sich mega Mühe gehabt, habe ich das Gefühl gehabt, sich zu entfalten, zu spielen im Heimspiel. Und ich bin ein bisschen enttäuscht gewesen von dieser Leistung, 90 Minuten lang von Thun im Rückspiel. Ja. Und dort hat GC das schon geschickter gemacht, finde ich.
Ja, sicher, auf jeden Fall. Und ja, man hat gesehen, dass ein gewisser Druck abgefallen ist, wo der Abrashi vom Feld gekommen ist. Der ist, glaube ich, sehr, sehr erleichtert gewesen. Das ist halt schon noch krass. Du kannst mehr halt verlieren als Oberklassiker.
Ja, und jetzt bleibt GC oben. Wir sehen sie nächstes Jahr wieder in der Super League. Der FC Thun kann nächstes Jahr wieder einen Versuch starten, wieder aufzusteigen. Ich glaube, die Mannschaft, ja, da hat es einige gute Spieler dabei. Die werden sicher wieder vorher mitspielen, wenn es denn so zusammenbleibt, wie es ist. Und ja, Lustrinelli macht einen riesen Job dort. Sind wir gespannt auf nächstes Jahr?
Unbedingt.
Ja, dann ein bisschen später, chronologisch, hat es ja noch einen Kübel zu verteilen gegeben. Und zwar am Sonntag hat sich in Bern Servette und Lugano gegenüber gestanden zum Cup-Final. Auch nicht wahnsinnig gross jetzt darauf ein. Ich glaube, Bernhard, wie du gesagt hast, im Vorfeld, das Bernhard-Schießer ist so das, was so geblieben ist. Mhm. Kaum ein Penaltyschiessen gegeben, wo alle geschossen haben, bis zu den Goalies und es wieder von vorne angefangen hat. Das ist selten.
Ja, absolut. Also, und eben eine schöne Sache ist Joel Mall, der ja bei uns schon zu Gast war, der eingewechselt worden ist für das Penaltyschiessen als Penalty-Killer. Das hat man schon mal gesehen. Bei Holland hat man das schon mal gesehen, wo es erfolgreich war. Anscheinend hat sich der Weiler das schon mal überlegt, was nachher ausgeschieden sind in der Conference League, das zu machen. Und hat eigentlich, das mache ich jetzt. Sicher eine gute Entscheidung gewesen. Es hat ein paar Schützen gebraucht. Wie du gesagt hast, beide Goalies haben geschossen. Die haben eigentlich souverän verwandelt am Schluss noch. Ich hätte da Schlimmeres erwartet. Und am Schluss hat unter anderem Lukas May verschossen als Entscheidende. Und dort hat es mich erstaunt. Das war die Situation, wo wieder alle schiessen durften. Und er hat beim ersten Penalty schon ganz, ganz knapp ist der eine, hat mich erstaunt, dass man nicht einen genommen hat, der vielleicht noch ein bisschen, ja, genauer war, aber man weiss natürlich nicht, ob er da selber wieder reingestanden ist. Ist natürlich auch eine Leistung, wenn zwei Penaltys ja. geschossen, immer ein Penaltyschiess ist.
Das hat ja andere ja. gegeben, die zwei Penalty geschossen haben, die Penaltyschiess gerade hintereinander.
Ja, der war natürlich her, oder? Was war es? Der Nishimura, glaube ich, oder? Ja. Wo der Mal sich, nein, natürlich nicht der Mal, sondern Saipi sich zu früh bewegt hat. Ja.
Ja, und dann ist ja das Penaltyschiess fertig gewesen und man hat sich so ein bisschen gedacht, ja, man lässt jetzt ein bisschen zu, was die so erzählen in dieser ganzen Euphorie, in die Servet-Spieler und dann. Eine Aussage, die mir einfach gelungen ist und dir ja dann auch wahrscheinlich der Trainer vom Servette oder der Weiler, der sagt, ja, ja, ich bleibe Schutz Genf, aber nicht mehr als Trainer. Mm. Okay.
Ja, das ist so ein bisschen, es ist so ein typischer Weiler. Irgendwie würde es mich auch nicht erstaunen, obwohl nachher haben es auch die Spieler gefragt, die haben schon so ausgesehen, als würden sie das wissen. Ja, ist irgendwie so ein bisschen, er hat es auch gepusht, oder? Er ist nicht irgendwie darauf angesprochen worden, extrem, und er hat das Wellen loswerden zu dem Zeitpunkt. Ich finde, so der Zeitpunkt so recht der Felsch ist die irgendwie. Du aber, ja, ich bin gespannt, dass was er bleibt, ob er irgendwie ein Sportchef wird und ja, wie die Rolle wird sein, weil eigentlich, eben, ich finde ihn immer schwierig als Person, das, was man so ein bisschen hört, und ist, glaube ich, auch nicht so ganz einfach mit dem Teamgefüge manchmal, aber eben, ich meine, Erfolg hat ihm mehr als recht gegeben und ich bin jetzt gespannt, wie sich das wird verändern. Ist ja natürlich ein grosser Einschnitt.
Definitiv. Und noch fast einen grösseren Einschnitt gibt es in St. Gallen, weil dort ist jetzt gerade rausgekommen, dass Peter Zeidler den FC St. Gallen verloren, Richtung Bochum. Ja, also ich meine, wenn man in die Bundesliga kann gehen kann, gegen Bayern, gegen Dortmund spielen, ist das eine. Andersrum hat man das Gefühl, nicht im FC St. Gallen sind auf einem recht über einen soliden Weg gewesen, hat man sich jetzt auch wieder für die Conference League qualifiziert, europäisch dabei. Das kann man auch davon halten, was man will, von dem Entscheid.
Ja, aber man hat ja schon oft gesehen, oder ich meine jetzt auch einen Breitenreiter, oder als Meister, der noch zwei Stufen weiter oben eingestiegen ist, hat sich zum Beispiel auch dafür entschieden. Ich glaube, wenn das naheliegende grösser Russland ruft, geht man fast immer.
Ja. Aber in den Gerüchten nachher ist ja nicht das erste Mal, dass er mit einem Bundesligist in
Dach gestanden ist. Genau, letztes Jahr hat es auch schon irgendwie Diskussionen gegeben. Ja, vielleicht hat er auf das richtige Angebot gewartet. Ich weiss es nicht. Ich glaube sicher, Tradition ist dabei. Ja, in St. Gallen ja auch. Aber ja, ist natürlich einfach alles wahrscheinlich eine Nummer grösser.
Ja, und ich glaube, so als Trainer in der Super League, Dienstaltersgeschenk mit unhuren schlecht sein.
Wird so ausgesehen, ja. Jetzt weiss ich gar nicht, wer der älteste Trainer ist, weil so viel gibt es gar nicht mehr. Ist schon
der Mario Frick? Dorti wahrscheinlich.
Ah, stimmt, der ist noch länger dabei, ja. Ja, und da gibt es ja auch so seine Gerüchte, oder ob die Serie A dann irgendwie etwas vielleicht wird mit Bologna, je nachdem. Aber ja. Wir müssen mal
schauen. Kaffeesatz lesen.
Das können wir dann wieder Anfang Saison. Das können wir nämlich gut. Aber
Eben, wie gesagt, das Thermometer, es schlägt langsam aus. Knapp weniger als zwei Wochen geht es noch. Dann geht es los. Und darum schauen wir heute mal auf die EM, oder?
Absolut. Ja, wir haben es so gemacht. Wir haben hat sich drei Gruppen geschnappt. Wir gehen ganz schnell durch alle Teams durch. Wir werden dort darüber reden, über die einzelnen Teams. Wie der Weg war zu dieser EM. Wer ist so ein bisschen der Star? Wer könnte sich im Vordergrund spielen? Vielleicht auch, was gibt's für Absenzen? Und vielleicht schauen wir auch drauf. Vielleicht kann man irgendwie auch gerade etwas herausfinden, irgendwie rein vom Spielsystem her, wo man kurz rasch zusammenfassen kann, ohne ganz tief ins Detail gehen. Und, ja. Ich würde sagen, ich starte gerade mit der Gruppe A und dort fange ich mit dem einfachsten von allen Qualifikationswegen an. Deutschland hat nämlich als Gastgeber keine Qualifikation logischerweise müssen spielen und darum können wir uns das sparen. Und ich habe kurz ein bisschen Deutschland versucht zu analysieren und die spielen oft in einem 4-2-3-1. Und was mir aufgefallen ist, so defensiv Mittelfeld, Innenverteidigung und das zentrale Mittelfeld, die werden recht gut wahrscheinlich aufeinander abgestimmt sein, weil Kroos und Rüdiger und H. und Andrich spielen zusammen. Ich glaube, das kann eine sehr, sehr wichtige Verbindung sein. Wenn man etwas rausschälen müsste, so die linke Verteidigerposition, da kannst du vielleicht mehr sagen, der Mittelstädt, sag jetzt mal, ist nicht ganz vom Namen her so gross wie alle anderen.
Dann, ja, aber immerhin im Vergleich zu Jahren vorher ist es, wenn man sagt, Stadtverteidiger ist und in Form ist.
Absolut, ja, das muss man sicher sagen. Von denen, die fehlen, würde ich sagen, hauptsächlich so der Mats Hummels, oder, wo irgendwie die Diskussionen gegeben hat, wo man auch wieder muss sagen, Champions League kann wenig sein, aber ich habe einfach gehört, er hat jetzt zwei, drei Mal einfach wirklich sehr, sehr gute Spieler wirklich im Griff gehabt. Ich hätte ihn jetzt wahrscheinlich mitgenommen, aber eben, es kann sein, dass es für das Mannschaftsgefüge schwierig war. Ich sehe vor allem vorne, finde ich es ganz spannend, mit einem Wirtz, Musiala. Ich würde vorne im Sturm mit dem Havertz spielen. Und auf der Zehnerposition finde ich, da können sie x Türen wechseln, wie sie wollen. Also da kann der Gündogan spielen, wenn er will. Da kann aber auch ein Müller mal reinkommen, da kann ein Wirtz oder Musiala reinkommen. Ja, man hat vorher die Qual der Wahl, auch mit einem Feurich Müller, wo alle gut in Form sind. Der einzige Nachteil, den ich wirklich sehe, ist so ein bisschen, sie haben jetzt nicht die ganz grosse Erfahrung international, aber ich muss sagen, auch die Euphorie, die jetzt ein Nagelsmann entfacht hat. Ich hoffe, dass die nicht gerade nach 1-2 Spiel vorbei ist, weil die ist schön zu sehen und vor allem als Gastgeber.
Ja, ich glaube auch interessant, so blocktechnisch sind, glaube ich, von Dortmund und von Leverkusen das mal mehr Spieler dabei als von Bayern. Das ist in der deutschen Nationalmannschaft auch eher auch eine Seltenheit. Normalerweise ist der Bayern-Block immer der grösste gewesen.
Genau, je nachdem, wenn der Tag vor der EM noch wechselt, gehört er dann auch in Bayern-Block rein. Dann würde es so ausgleichen.
Ah, warum merken sie das
denn? Genau.
Ja, und dann, je nach Gegner, oder, wo sie natürlich haben, ja, können sie so gewisse Sachen umstellen. Aber eben, der Druck wird gross sein, du bist daheim. Erste Match wird schon gerade richtungsweisend und ja.
Absolut. Ja, dann haben wir Schottland, auch einer von unseren und von Deutschlands Gegner. Die sind Zweiter geworden nach Spanien und vor Norwegen in ihrer Quali. Rein vom Star her, sie haben eher so ein das Kollektiv. Ich glaube, so der Andy Robertson oder der McTominay sind so ein die grössten Namen, die man kennt. Sie sind jetzt sicher auf Defensive bedacht, spielen meistens mit einer Fünferkette oder Dreierkette, aber es ist meistens der Gegenball mit Fünferkette. 5-4-1 meistens, eben relativ defensiv, relativ kompakt, relativ mühsam zum gegen sie spielen.
Aber Standards, oder? Das ist ihre Waffe.
Standards ist das. Und dann haben sie plötzlich irgendwie einen Spieler mit dem McTominay, der gelernt hat, Goal schiessen irgendwie in seinen späten 20er. Was ich aber muss sagen, so ein bisschen von der Absenz her, das ist etwas sehr Wichtiges, nämlich die Verletzungshex ist umgegangen und hat ein paar Spieler mitgenommen. Und das ist einerseits der Lewis Ferguson, der bei Bologna eine gute Saison spielt. Und es ist noch nicht fix, aber der Lyndon Dykes, Stoßstürmer, den sie haben, wird wahrscheinlich auch ausfallen und das tut halt einem Team wie Schottland sehr, sehr weh. Zudem haben sie eine sehr schlechte Form, sie haben 7 Spiele in Folge jetzt verloren. Das letzte Mal haben sie gegen Joel Mall und Zypern gewonnen, aber das ist eben 7 Spiele her, das ist ja sicher nicht in Bestform, treten sie auf. Und wenn ich wüsste sagen, wer sie könnte im Vordergrund spielen, habe ich da den Billy Gilmore, der spielt sonst bei Brighton, hat zwar jetzt schon ein paar Saisons Premier League in den Füßen, aber ist immer noch sehr, sehr jung, glaube ja, 22 ist er. Könnte ich mir vorstellen, so einer kann sich ein bisschen nach vorne spielen.
Aber sie wissen, wie man grosse Mannschaften besiegt, oder? Also ich meine, in der Qualifikation haben sie doch immerhin Spanier geschlagen.
Richtig,
was genau. Auch nicht viel klingt.
Das ist richtig, ja. Ja, und auch so ein Riesentöter hat es noch eines in der Gruppe irgendwie mit Ungarn. Ähnlich vom Spielsystem her, vielleicht noch ein bisschen eleganter, sage ich jetzt mal, im Weg nach vorne. Wir spielen mit einer Dreierkette, aber eben, man kann auch sagen, sozusagen eine Fünferkette. Den einen, die Aussenverteidiger, kennen wir, den Bolla, der ab und zu spielt. Der grosse Star sicher, das Szoboszlai von Liverpool. Ich würde sagen, so die Innenverteidigung ist einfach oder die Verteidigungstechnik ist sicher ihr Prunkstück. Auch Standards, eben Szoboszlai, ist einer von denen, der am meisten Goal geschossen hat. Und einfach kompakt sind sie, oder? Und das ist das, was wahrscheinlich einfach unschön ist zum Spielen. Wenn wir jetzt müsste sagen, wer sich im Vordergrund könnte spielen, ich habe den Milos Kerkes, der hat jetzt ein Jahr lang bei Bournemouth in der Premier League gespielt, dürfen verfolgen und müssen sagen, ist noch sehr, sehr jung. Eben hat jetzt schon eine Saison Premier League gespielt. den werde ich jetzt mal sehen, wie er gegen andere Teams spielt. Und er ist ein sehr, sehr guter Spieler, der Innenverteidiger, aber auch im defensiven Mittelfeld kann spielen. Und eben einfach sehr unangenehmes Team zum dagegen sein.
Fällt noch
eins,
oder?
Eins fällt noch, genau. Und das ist die Schweiz. Die kennen wir natürlich. Quali-Weg kennen wir auch. Nur zweit wurde in einer einfachen Gruppe nach Rumänien. Aber eben, ich glaube, von der Attraktivität her, von der Gruppe, hat man alles richtig gemacht, dass man zweit geworden ist. Von dem her beschert uns das schöne Spiel. Da muss man wahrscheinlich nicht viel sagen. Granit natürlich, unser wichtigster Spieler mit Abstand nach dieser Fabelsaison, die er hat. Wir spielen wahrscheinlich wieder mit einer Dreierkette, wo zwei Außenverteidiger drin sind, wo, ja, da haben wir eine grosse Auswahl. Also, wenn wir ein Prunkstück hätten, unsere drei Innenverteidiger, plus auch die Außenverteidiger, ob jetzt da ein Wittmer spielt, ob der halt mal auch ein Doi vielleicht als Außenverteidiger spielt, obwohl viel offensiver. Und vor allem die drei Innenverteidiger, ob das Schär, Elvedi, Akanji, wer auch immer ist. Und dann das vorne dran, auch noch ein ist Chaka, Freuler, Zakaria, wenn er fit ist, man weiß es nicht. Sicher das Prunkstück. Meine Sorge macht sich eigentlich eher, wer soll Goal schiessen, das ist meine Frage. Brill. Weiß ich nicht, ob der ganz fit ist, das wird schwierig. Und wer sich im Vordergrund spielt, ich glaube zwar halt mit dem super Mittelfeld werden vielleicht nicht so viele Spieler, aber ich hoffe, dass ein Ugrinic sich ein bisschen im Vordergrund kann spielen, weil ich glaube, so einen tut wahrscheinlich der Schweizer Nazi auch gut zum sehen. Und ja, bei den Absenzen, da haben wir, glaube ich, schon viel darüber gehört. Ich habe zum Beispiel halt jetzt so einen Dominik Schmid, vermisse ich jetzt als Nicht-Nominierten, nicht als Verletzten. Und da hätte ich jetzt gerne noch dabei gehabt, um ein bisschen die Aussenverteidigungsposition noch ein bisschen verstärken.
Ja, und Schweiz ist halt gleich noch schwierig, oder? Weil momentan das Kader ja noch nicht wirklich...
Genau.
Ich sehe, bei gewissen Mannschaften weiss schon, es sind die 26 oder so Spieler, die mitgenommen werden. Und genau. In der Schweiz sind es immer noch sehr viel momentan.
Voll. Ein paar wissen wir jetzt, sind jetzt doch noch heimgeschickt worden. Es wird trotzdem kein Montero werden.
Ja, und es werden noch mehr heimgeschickt.
Werden noch mehr heimgeschickt, genau. Ja, wenn wir kurz auf die Prognosen gehen, das mache ich ganz schnell. Ich sehe Schottland, dass die Tabellen letzt werden, weil eben viel Verletzte und so. Ungarn, eben das schönere, elegantere Schottland wird dritte, die Schweiz zweit, Deutschland erst.
Langweilig.
Langweilig, ja. Du darfst es spannender bei der Gruppe B machen.
Ja, spannend, definitiv, weil erstens die Gruppenkonstellation natürlich einfach sehr, sehr crazy ist. Wenn wir hier haben, haben wir Spanien, wir haben hier Kroatien, Italien und Albanien.
Heftig.
Ja, wird nicht einfach. Aber wenn wir gerade bei den Spaniern anfangen, wir kennen das Spielsystem von den Spaniern meistens ein 4-3-3, wo funktioniert, wo sie geübt haben, wo sie, ja, so der wichtigste Spieler, wenn man sich ein bisschen anschaut, wahrscheinlich der Rodri ist, im zentralen Mittelfeld, Schalt und Waltung von dem Team. Es ist ein bisschen eine jüngere Mannschaft, also sprich, sie ist ein bisschen im Umbruch, es hat viele Junge.
Ja, sie könnten sehr jung spielen, oder?
Ja, viel von Barca und auch von Real Sociedad, sehr interessant. Und ja, eine Quali-Gruppe vor Schottland gewonnen und Norwegen eine Niederlage gegen Schottland. Das kann man so machen, oder? Und ja, ich würde sagen, sehr souverän qualifiziert. Sie spielen ja, so wie man sie kennt, mit viel Ballbesitz und sie haben Spieler dabei, die das, können, das Spiel natürlich können, wie sagen wir, an sich reissen. Mein Hauptaugenmerk finde ich spannend, wie sich der Lamine Yamal, er ist 16, 17, wie er sich da durch den Eisen ist, kommt er sich aus der Verletzung raus noch, aber ja, bin gespannt. Und wenn man nicht schaut, wer so nicht dabei ist, dann sieht man natürlich Gavi von Barca, Isco ist nicht dabei, Ansu Fati auch nicht, Koke. Also ja, wenn die in der Mannschaft verpacken, hat wahrscheinlich einen valablen Rivalen für den Spanier. Also ja, es ist nicht schlecht, was da nicht dabei ist. Und klar, wenn man schaut auf die Mannschaft, ist eine Riesenmannschaft.
Ja, vor allem so ein bisschen die Lebensgeschichte vom Isco. Isco irgendwie vereinslos gewesen, dass mit Union Berlin nicht klappt. Nachher geht er zurück, spielt eine Riesensaison, ist nominiert und verletzt sich. Es ist einfach so ein bisschen, ja, beschreibt seine Karriere wirklich so ein bisschen.
Eigentlich ist es Pech, ja.
Ja, genau.
Ja, da haben wir noch die Kroaten. Und ich meine, wenn man EM und EM dabei ist, muss man Kroaten immer auf der Rechnung haben. Sie sind nur zweit geworden in der Quali hinter der Türkei. Ah ja, qualifiziert. Qualifiziert, würde ich da, glaube ich, sagen. Bayern ist auch sehr eine gute Mischung zwischen der Routine und Talent. Also, ich meine, Guardiola von Man City, wo sie hinten drin haben, dann von einem Modric, will gar nicht diskutieren. Was ich gemerkt habe, was ich gelesen habe, ist, die haben viele Spieler auf Schlüsselpositionen, wo ihr so ein bisschen verletzt oder nicht Stammspieler gewesen sind. Also, nicht so in Spiel, Routine sind. Das könnte ein bisschen das Problem werden, und sie haben auch, ja, wenn sich ein Stammspieler verletzt, die Person, die dann nachrutscht, ist nicht gerade 1:1 der Ersatz auf der Qualität, sagen wir es jetzt mal so. Aber trotzdem, oder? Also, wer Kroaten an Turnier kennt, der weiss, irgendwie werden sich da gleich durchzetteln, und am Schluss stehen sie dann gleich irgendwie im Finale oder im Halbfinale. Aber ja, sehr spannende Mannschaft. Und ja, in dieser Gruppe wird es natürlich sehr, sehr hart. Weil, ich meine, da hast du Spanien und Italien. Wobei, es kommen ja, glaube ich, 3 weiter, je nachdem, wie es schlussendlich raus ist. Und bei den Italienern, wenn wir gerade bei denen sind, ja, das wird für mich auch so die grösste Wundertüte von dieser EM. Absolut keine Ahnung, wie man die einschätzen kann. Sie spielen mal so, mal so, mal mega heftig, mal amateurhaft. Ich meine, der Quali hinter England, wo sich souverän durchgesetzt hat, aber vor Ukraine, aber punktgleich. Nicht so souverän, aber trotzdem Spieler wie der Jorginho, wie der Donnarumma, die ja, Erfahrung haben und Routine haben und trotzdem auch Weltklasse sind. Aber vorne, und das ist ein bisschen das ähnliche Problem, wahrscheinlich wie die Schweiz, so ganz vorne, innen, so der Knipser, der richtige, der ist halt nicht rum und da fehlt ein bisschen. Sie hätten ja solche Spieler. Tonali, der gesperrt wird, ist wegen einer Spielsucht irgendetwas. Berardi wäre auch so einer. Zaniolo, also sie hätten ja Offensivspieler, die jetzt einfach nicht dabei sind. Und Ciro Immobile. Aber trotzdem, es sind Spieler dabei, die, wow. Also die haben auch ihre Klasse gespielt bei allen, bei relativ grossen Vereinen. Also muss ich keine Angst haben, die Italiener, aber gleich. Cool, finde ich auch, wenn man so ein bisschen aufs Kader schaut. Bis jetzt ist Ricardo Calafiori dabei, der ja beim FCB gespielt hat, jetzt bei Fiorentina. Nein, Bologna, riese Saison gespielt hat. Also cool, wenn man so sieht, dass so Spieler aus der Super League gleich irgendwie dann plötzlich so in das Kader reinrücken. Der Willian Jotto ist, glaube ich, nicht aufgeboten für die, habe ich jetzt gelesen.
Nein, die Saison bei Leeds hätte doch nicht gelangt.
Über in den Testspielen und in den Spielen ist er manchmal sogar zum Einsatz gekommen.
Genau.
Aber jetzt für das Turnier reicht es, glaube ich, nicht.
Ja, ich finde es so schön, was du sagst mit den Stürmern. Es ist eigentlich schon speziell, oder? Sie haben, glaube ich, die ganze Quali auch immer wieder ein bisschen durchgewechselt. Scamacca hat gespielt, Retegui, Raspadori. Ja, aber irgendwie am Schluss...
Eingebürgert.
Sogar eingebürgert, genau, haben sie. Also eben, ich meine, ja. Da fehlt es auf der einen Position, sonst sind sie ja super besetzt, ja.
Ja, dann haben wir Spanien, Kroatien und Italien und dann haben es die Albaner endlich mal wieder an eine EM geschafft und dann kommst du in so eine Gruppe. Ja, gibt es wahrscheinlich Einfacheres, aber gleich, ist natürlich cool. Gegenseitige Gegner dürfen spielen. Sie haben sich in der Gruppe mit Tschechien und Polen haben sie sich durchgesetzt. Sie sind Gruppensieger geworden. Starke Gruppenphase gespielt. Wenn wir so ein bisschen den Star von ihnen anschauen, ist wahrscheinlich der Christian Aslani, der bei Inter gespielt. Er ist Ergänzungsspieler bei Inter, ist noch relativ jung. Aber so ein bisschen der Spieler, den man wahrscheinlich muss im Augenmerk behalten bei den Albanern. Und ja, ich meine, Amir Abrashi ist dabei.
Wenn ich kann mir sagen, das wäre doch der Starspieler.
Ja, er ist zwar in der Quali und so nicht berücksichtigt worden, aber jetzt fürs Turnier gleich wieder. Auch irgendwie eine spezielle Situation. Ja, wenn man von dieser Gruppenkonstellation redet, von den Problemen, die die Albaner könnten haben in dieser Gruppe. Ich glaube, es gibt 3 Namen. Spanien, Kroatien, Italien. Aber sie sind eine Mannschaft, die als Team funktioniert. Und darum, ich glaube, wenn sie wirklich sich zusammenreissen und miteinander funktionieren, dann könnten sie doch für die eine oder die andere Überraschung sorgen. Aber prognosetechnisch würde ich sagen, Spanien setzt sich durch als Gruppe erst. Dann wahrscheinlich Kroatien, Gruppe 2. Weil ich bei den Ländern nicht ganz sicher bin, die sind auf dem 3 und Albanien auf Platz 4.
Ja. Das sehen wir wieder. Eben wird eine sehr spannende Gruppe. Eben, man kann halt viele nicht so greifen. Oder? Aber das haben alle das Problem. Das ist dann nicht nur.
Und Spanien, die kann man sehr gut greifen. Da weiss man, was man hat und weiss, was man rüberkommt.
Das ist so, ja. Ja, dann gehen wir doch gerade zu der Gruppe C weiter. Und da spielt Slowenien, Dänemark, Serbien und England. Und ich fange gerade mit Slowenien an. Slowenien, meistens klassisch im 4-4-2. Rechter Unterschied zwischen ganz vor und ganz hinten. Ganz hinten sehr viel Erfahrung seit gefühlt 100 Jahren im Goal von Atletico Madrid, Jan Oblak. Immer noch riesig, was der für eine Form hat, eben wie der sich hebt. Der ganz vorne Benjamin Šeško, wo ich so ein bisschen geschrieben habe, der sich wahrscheinlich im Vordergrund spielt, obwohl einer, der jetzt schon relativ gut Bundesliga gespielt hat und eventuell jetzt sogar nach Arsenal wechselt. Ja, das weiß nicht, ob man den kann nehmen, als der sich noch mehr kann im Vordergrund spielen. Eben so ein bisschen den Star habe ich einfach trotzdem immer noch den Oblak drin, weil der halt einfach die Sicherheit gibt dem Team. Das ist ja vor allem wichtig für so jemanden. Sie sind zweit geworden. Nach Dänemark, wo sie jetzt wieder spielen, und Finnland, vor Finnland. Ja, und wenn man so ein bisschen drauf schaut, wer das man da auch noch kennt, oder? Wir kennen auch den Can Celar, der jetzt ein bisschen mit einem Negativerlebnis an die EM reist. Und ich bin enorm gespannt, wie sich die werden schlagen, oder? Also, sie sind eher ein jüngeres Team. Sandy Lovric zum Beispiel kennt man auch noch natürlich, der jetzt bei Udinese spielt. Aber eben, es sind jetzt einfach nicht die grossen Namen, sondern eher, dass sie es eben auch über das Kollektiv lösen.
Ich bin gespannt, was für einen Stress werden da haben, weil Slowenien erfahrungsgemäß immer sehr, sehr geile Dress hat.
Haben wir, glaube ich, auch schon mal gehabt, eins von den schönsten Dress. Ich glaube, du oder ich hätten dort mal irgendwie so ein Dress gehabt mit den Bergen drauf. Wo
genau, im Relief von den Bergen.
Ja, es war sehr schön gewesen und das... Ich hoffe, dass sie nicht nur mit dem Trikot glänzen, sondern natürlich auch spielerisch ein bisschen etwas zeigen können. Ja, und jetzt haben wir dann gerade den Gruppensieger von der Gruppe, von der Quali-Gruppe, die sie gespielt haben, Slowenien, eben Dänemark. Ja, ich habe ein bisschen drauf geschaut. Ich meine, das sind sehr bekannte Namen und es ist so ein bisschen, ich will nicht sagen, the last dance von vielen, aber es ist so ein bisschen eine Generation, die jetzt auch langsam zu Ende wird gehen mit Schmeichel, Westergaard, Kier, Heuberg, Eriksen, allen möglichen, die einfach langsam ein bisschen ins Alter kommen und dann kommen die jungen Wilden mit Heuberg, Mähle, ja gut, Mähle ist jetzt auch nicht mehr ganz jung, aber Andersen, einfach so ein bisschen die nächste Generation, sage ich jetzt mal. Und ich gehe mal davon aus, dass sie recht noch auf die Arrivierten werden zu setzen, obwohl ich würde sagen, im Mittelfeld würde das wahrscheinlich gut tun, wenn man eher mal ein auf einen vielleicht Delaney, Heuberg und Eriksen eher mal ein würde rausnehmen und vielleicht ein eine jüngere Mischung rein tun, aber glaube zwar nicht dran. Ja, der Star von mir ist irgendwie aktuell der Højlund, obwohl der sicher europäisch jetzt noch nicht so viel verrissen hat, aber der wird auch spannend sein zum Schauen. Aber wenn ich einen muss nehmen, so ein bisschen aus der, sag jetzt mal, zweiten Reihe, dann hätte ich den Jakob Brünn-Larsen genommen, wo sicher nicht unbekannt ist, wo er schon bei Dortmund gespielt hat, aber dann eher einen schwierigen Weg gehabt hat bisher. Und jetzt sich jetzt diese Saison doch langsam wieder ein bisschen zurückgespielt hat in die, ja, in eine wirklich gute Form, obwohl er bei Burnley gespielt hat und natürlich auch jetzt abgestiegen ist. Aber er hat wirklich sich einfach wieder mal so ein bisschen, ja, in eine gute Form gespielt. Und ich glaube, der gibt es sicher auch zu beachten.
Ja, und eine Mannschaft, die selten bis nie verliert.
Ja, hast du recht, ja.
Genau. Und eben, der Danny Steinemeind hochgelebt wird. Trotzdem, dass sie viele bekannte Namen haben, ich glaube, das ist auch ein Team, oder?
Ja, das ist so, ja. Aber da stehe ich niemand eigentlich raus. Und ich finde eben auch die Mischung noch recht sympathisch, die sie eigentlich haben. Aber ich bin gespannt, wie sie es mit dem Altersgefühl so ein bisschen werden lösen. Dann haben wir Serbien, die kennen das auch. Die sind nur zweit geworden, sage ich jetzt mal, auf dem Weg an die EM nach Ungarn, wo wir auch schon davon geredet haben. Ja, und Serbien ist irgendwie ein schwieriges Team dieses Jahr wieder. Es ist irgendwie so recht viel unklar. Irgendwie, man hat noch keine richtige Nummer 1 im Goal zum Beispiel. Dort hat man Rajkovic, man hat Petkovic, Milinkovic-Savic, wo sich immer irgendwie die drei Spieler haben sich über die ganze Quali austauscht abgewechselt. Denn ihre Innenverteidigung ist einfach nicht so toll. Also, die ist gegenüber vom anderen Teil vom Team einfach, fällt die, sag ich jetzt mal, ein bisschen ab. Haben auch durch das viel Goal bekommen, sind die meisten ein bisschen nach vorne gewandt, sag ich jetzt mal. Und nachher sehe ich so ein bisschen, halt gewisse Spieler, die eigentlich immer noch so ein bisschen ihrer, mehr oder weniger Prime wären, wo die am Geld nachher sind. Ob das jetzt ein Mitrovic ist oder ein Milinkovic-Savic, wo jetzt halt beide in der Wüste gespielt haben das Jahr, wo ich jetzt nicht beurteilen kann. Ich nehme an, ein Mitrovic kann immer noch seine Goal machen und wenn es eine Penalty gibt, dann macht er den auch. Außer gegen Joel Mal, der letzte, den hat er natürlich verschossen, aber gegen Joel Mal kann man ja auch mal eine Penalty verschießen, das wissen wir. Nein, ich finde es noch schwierig. Also, eigentlich mein Star vom Team wäre eigentlich der Vlahovic im Sturm vorne, aber der hat aktuell immer so ein bisschen Nachsehen gegen Mitrovic, weil der wie gesetzt ist. Und ich würde behaupten, der Spieler, der sich im Vordergrund wird spielen, ist der Petrovic im Goal. Ich behaupte jetzt einfach, dass der wird spielen, weil wenn der nicht spielt, dann wird er sich definitiv nicht im Vordergrund spielen. Aber das ist so ein bisschen Gambling. Und irgendwie ist das, ja, glaube ich einfach, dass Serbien sich aktuell irgendwie ein bisschen zu viel eigene Probleme hat, dass sie da viel reissen können. Weil ich glaube, Spieler hätten sie okay, aber es reicht irgendwie dann wahrscheinlich wegen dem nicht.
Ja, da fehlt noch eine Mannschaft.
He? Eine fehlt noch. England, du hast ja die vorher angesprochen. Du hast gesagt, souverän haben sie sich in der Gruppe durchgesetzt. Ich würde sagen, das Souveräne ist auch an den Gegnern gelegen, als die sich nicht ganz so toll angestellt haben. Klar, sie haben nicht verloren, sind mit 20 Punkten durchmarschiert, ist natürlich sehr, sehr gut. Aber jetzt, ja.
Also ja, eine starke Gruppe gewesen, wenn man überlegt, Italien, Ukraine und England.
Eben, sind ja drei davon sind dabei, nur Nordmazedonien und Malta haben es nicht geschafft. Von dem her sind sozusagen alle dort dabei.
Ja, mit vier Jahren können sie auch
dürfen alle mit, genau. Ja, eben, wenn man so ein bisschen drauf schaut, eben, sie spielen meistens mit der Viererverteidigung, zwei defensiven Mittelfeldspieler, also das 4-2-3-1, mein Lieblingssystem eigentlich in den meisten Fällen. Ich muss jetzt ehrlich gesagt sagen, Trainer bin ich nicht so Fan, weil manchmal stellt er einfach ein bisschen komisch auf. Ich würde sagen, ja, Star vom Team würde ich schon sagen, dass ein Bellingham halt einfach muss als Star nehmen. Man hat allgemein im Mittelfeld hat man so viel Auswahl. Also die fünf Positionen, zwei defensive Mittelfeldspieler, offensive Mittelfeldspieler und die zwei Aussen könnte man, glaube ich, dreimal besetzen und mit wirklich sehr vielen Spielern. Ob jetzt das ein Declan Rice ist, der wahrscheinlich wird gesetzt sein, Phil Foden, der gesetzt wird sein. Ja, man hat Cole Palmer, man hat den Jack Grealish, bla bla bla, alle möglichen. Habe ich so ein bisschen die Innenverteidigung, dass ein Harry Maguire immer noch gesetzt ist, dass er, ich glaube, niemand verstehen, vor allem, weil man auch ganz, ganz viele junge Spieler hat. Vorne ein Harry Kane wird auch fast gesetzt sein, aber immerhin hat er jetzt mal ein bisschen Konkurrenz auf dieser Position. Also da hat es wirklich gute zweite und dritte Stürmer, ob das ein Ollie Watkins ist, der einfach ein grossartiger Stürmer ist, der auch super Vorlagen kann geben. Die können auch mal zusammenspielen. Bei den Absenzen, das ist eigentlich noch krass. Sie haben ein gutes Team zusammen, aber zum Beispiel ein Reece James fehlt, weil er sehr viel verletzt war. Luke Shaw fehlt, also zwei Aussenverteidiger. Raheem Sterling hat wieder mal eine gute Saison gespielt, aber ist nicht dabei. Finde ich, ehrlich gesagt, sogar gut. Ein Ben White, der einer von den drei, vier besten Innenverteidiger von der Premier League war, hat sich im letzten Testspiel nicht nominieren lassen. Hat gesagt, ich werde wahrscheinlich sowieso nicht spielen unter dem. Darum ist er einfach auch gar nicht mitgekommen. Das finde ich irgendwie krass, oder? Ich finde, über solche Schatten musst du irgendwie springen und so einen trotzdem mitnehmen, weil genau so Sachen machen die kaputt, weil so einer ist sicher besser als ein Maguire. Und ein Marcus Rashford, der hat jetzt diese Saison auch ein bisschen mehr Nebenplatz für Furore gesorgt und ist auch nicht dabei. Ja, ich bin gespannt, wie sie das werden lösen. Es ist wieder mal so eine Situation, wo man nicht weiss, wer spielt genau wo im Mittelfeld. Und ich glaube, durch das machen sie sich's schwierig, oder? Dass man fast ein bisschen Streit um die Positionen gibt. Alles sind Stars in den Clubs. Und ja, der Spieler, der sich im Vordergrund spielt, sage ich Cole Palmer, weil ich einfach so Fan von dem wurde, bei die Saison durchgesetzt. Ich weiß nicht, wie viele Minuten er wird bekommen, aber ich bin gespannt, ihn zu sehen, auch an der EM. Die Gruppenprognose mache es schnell. Ich habe Slowenien auf dem letzten Platz und dann Serbien. Und Dänemark ist zweit und England wird erst.
Wieder sehr langweilig.
Sehr langweilig. Es ist ja alles klar. Eben, ihr werdet sehen, beim Tippspiel wird einfach alles richtig sein. Ja.
Definitiv, ja. Und ich meine, ja, die erste Gruppe schon Hammergruppe und jetzt auch, wenn wir zu der Gruppe D gehen, es wird nicht gerade einfacher für gewisse Mannschaften. Da hast du jetzt eigentlich vier Mannschaften, die sich auskennen mit grossen Turnieren, die auch gute Spieler haben. Gruppe D, angefangen bei Polen. Ja, Qualifikation, da müssen wir nicht gross darüber diskutieren. Sie sind dritt geworden hinter Albanien und Tschechien, das ist nicht der Anspruch von den Polen. Dann aber in den Playoffs haben sie sich gegen Estland durchgesetzt und gegen Wales und das war sehr knapp gewesen. Also, ja, wenn man es nicht souverän ist, anders. Der Star, da müssen wir nicht diskutieren, steht und fällt relativ vieles mit dem Robert Lewandowski. Sonst ist es ein sehr routiniertes Team, das so eine Achse hat, wo eben von Routine her glänzt. Man mit dem Szczęsny hinterin, dann Bednarek in der Verteidigung, Zielinski im Mittelfeld und eben vorne der Lewandowski. Das ist so eine Achse, die schon relativ lang zusammenspielt, wo weiss, wie es funktioniert. Und ja, darum kann man neue Spieler einbauen. Es gibt relativ viele, wo ja, Junge, wo kommen, wo wollen spielen. Spannend habe ich gefunden, ich habe gestern noch gelesen, Matty Cash ist nicht dabei, der fehlt. Der denkt, Matty Cash, klingt auch sehr polnisch.
Typischer polnischer Name, genau.
Absolut, wer im geilsten Name? Cash spielt nicht. Er spielt in England, glaube ich, oder? Aber Pol, also...
Ich glaube, die Eltern, ich glaube, er selber hat es am Anfang gar nicht gewusst. Sie haben, glaube ich, einfach ein bisschen Familie, Stammbaum auseinandergenommen. Polnisch Verband.
Ja, auf jeden Fall. Sie spielen, ja, so wie sie immer spielen, den Ball von Lewandowski und hoffen, dass er etwas Gutes macht. Ja, man kennt mittlerweile das als Gegner und darum ist es wahrscheinlich auch schwieriger geworden für Polen. Ja, und meine Albanien und Tschechien, die stärker sind in der Gruppe. Wird das schwierig in dieser Gruppe, weil ich meine, da hat es einen anderen Kaliber drin. Das nächste Kaliber, ja, das sind die Niederlande. Das kennen wir. Die spielen auch schon seit 1000 Jahren ihrem 4-2-3-1-System. Football total, wie man so schön sagt. Stars ohne Ende, Spieler ohne Ende, Potenzial ohne Ende. Da weiss man gar nicht, wer der Star ist. Man hat mal den Van Dijk rausgenommen. Ja, ist der mit dem grössten Namen wahrscheinlich. Aber alle anderen, wenn man das Kader anschaut, kennt man auch. Sie sind zweit geworden in der Gruppe hinter Frankreich. Ja, Frankreich hat schon auch noch eine grosse Fußballnation. Und bei ihnen so ein bisschen, wenn man auf die Abwesenden schaut, der Rohn von Atalanta, der ja eine Riesensaison gespielt hat, ist nicht dabei. Berghuis, dann auch Joshua Zirkzee, der mit Bologna gut unterwegs war, und Ian Madsen von Dortmund. Also alles so ein bisschen Spieler, die eigentlich mit ihrem Verein so in Form gewesen sind in dieser Saison, die nicht dabei sind. Die einen verletzt, die anderen nicht aufgeboten wurden. Und eben, das zeigt halt das Potenzial von einem Land wie Holland. Und trotzdem haben sie einfach ein Kader, wo, ja, wo es klopft und tätscht, weil so viele gute Spieler dabei sind.
Ja, beim Dings beim Sirkse habe ich es nicht können verstehen, ehrlich gesagt, weil eben, ihre Alternative ist der Depay vor, wo man auch muss sagen, ist auch nicht der einfachste und nicht der jüngste. Ja. Also eben, so einer kann einem sicher gut tun, oder? Weil man glaubt, den Weghorst wahrscheinlich noch dabei, könnte man
aber sie haben ja für alles etwas. Sie haben schnelle Spieler, voll, sie haben Flügel, ja. Sie haben Vorbrecher, sie haben eigentlich für alle Situationen, das hat sie gewappnet und darum ist es so, was so schwierig, gegen sie zu spielen. Mhm. Und ja, ich meine, da haben wir noch Österreich und ja, seit der Ralf Rangnick dort Trainer ist, geht es steil bergauf. Sie sind quasi souverän, oder? Zweit hinter Belgien, aber da souverän eigentlich in dem Sinne. Ich glaube, nur gegen Belgien Punkte noch liegen, vor Schweden. Wenn man da Star müsste rausnehmen, David Alaba ist nicht dabei. Mhm. Das schmerzt sie sicher. Er geht zwar mit als irgendwie Team-Maskottchen, wie man das so nennen könnte. Und zuerst würde ich sagen, ist es klar, dass Sabitzer, der jetzt mit Dortmund auch im Champions League-Final gestanden ist, die führende Kraft im Mittelfeld ordnet die Hand. Dann auch beide Schlager sind nicht dabei.
Ja.
Ja, aber sonst, also eben, auch da. Ich bin sehr gespannt auf den Arnautovic.
Ah, ich liebe ihn natürlich.
In seinem Alter, ob er wirklich noch da kann den Unterschied machen. Gerade weil eben im Spiel gegen Mannschaften wie Holland, Niederlande und Frankreich, wo er dann noch kommt, also ja.
Gregoritsch hat doch eine riesige Goalquote gehabt, oder? Er weiss ja, wahrscheinlich selber nicht wie, aber...
Ja, ich glaube auch das Spielsystem, oder? Wenn man am Verhandlung, man kennt es mit dem Pressing. Mhm. Und das hat es im Griff. Sie haben schnelle Spieler, sie haben laufstarke Spieler. Und ja, da werden sich alle anderen Gruppengegner schon in Acht müssen haben.
Hat aber glaube ich, der nächste Gruppengegner auch, oder?
Ja, also ich glaube, die nächste Gruppengegner würde ich gar nicht diskutieren. Also, in der Gruppe 8 Spiele, 7 Siege, 1 Unentschieden gegen Holland. Und sonst einfach alles weggeräumt. Stars, ja, alle. Aber der Größte ist wahrscheinlich schon der Kylian Mbappé. Und auch wenn man jetzt die Absenz noch anschaut, das sind ja auch Kaliber. Meine Pogba ist nicht dabei, Kanté ist nicht dabei, Benzema ist nicht mehr dabei, Kunku ist nicht dabei, Fernandes hat sich jetzt noch verletzt. Eine Weltauswahl, die nicht dabei ist. Und trotzdem ist es einer der Turnierfavoriten. Sie spielen so, wie sie immer spielen. Ich bin gespannt auf den Mittelstürmer, den sie vorher haben. Ob sie da wirklich so pushen, wie sie in den letzten Turnieren gemacht haben. Oder ob sie mal etwas Neues versuchen, weil sie ja eigentlich auch über die Flügel extrem schnell sind. Also, oder mit einem Zweiersturm. Also, sie können eigentlich, Franzosen können eigentlich alles.
Ja.
Und das macht sie.
Das ist, glaube ich, gut zusammengefasst. Vor allem das Traurige ist ja eigentlich auch, du könntest, wahrscheinlich die zweite Elf von Frankreich wäre wahrscheinlich in dieser Gruppe auch noch Gruppe, Favorit mit Frankreich 1, oder? Und im ganzen Turnier schon super. Also ja, es ist eindrücklich, oder, was da alles rum ist.
Ja, und ich habe mich jetzt trotzdem mit der Prognose ein bisschen auf das eingeladen und denkt, so ein bisschen auf die aktuelle Form. Ja. Und ja, Frankreich wird wahrscheinlich schon die Gruppe gewinnen aus meiner Sicht. Aber auf dem zweiten Platz habe ich Österreich. Mhm. Aus dem Grund, weil ich das Gefühl habe, die sind momentan so souverän drauf, auch oder, das Spiel gegen Deutschland, das noch in Erinnerung ist. Und ich glaube, Holland, Niederlande werden Mühe haben mit den Österreichern. Und darum habe ich Niederlande auf dem dritten Platz. Und ja, für Polen, das tut mir leid, wird es wahrscheinlich der vierte Platz sein.
Ja, das
aber
ist.
Aber auch eine Riesengruppe, jeder Match ist geil zum Zuschauen. Freue mich drauf.
Ich glaube auch, ich bin sehr gespannt. Und eben, Niederlande ist immer die Wundertüte, die in alle Richtungen kann.
Am Schluss werden die Gruppen erst.
Ja, also, wahrscheinlich. Aber Football Total geht eben leider auch gegen auf und gegen ab, das muss man ehrlich gesagt sagen. Das ist ja seit Jahren, seit Jahrzehnten leider so. Ja. Genau. Ich habe noch Gruppe E und da haben wir Belgien, Slowakei, Rumänien und Ukraine schon noch dabei. Eben Belgien haben wir gerade vorher gesagt, die haben vor Österreich und Schweden die Gruppe gewonnen. Natürlich auch vor Estland. Knapp. Wir haben ja mit dem Thomas Heberli darüber geredet, dass das nicht so schön war, dort, dass ein paar Mal ein bisschen kassiert haben gegen sie. Das ist nicht ganz so einfach. Ich glaube, gegen Belgien zu spielen, wenn sie mal in Form sind. Ja, und eben, und das sind sie halt auch. Sie haben jetzt auch zwei Testspiele gehabt. Eins auch gegen England, wo es ein sehr grosses Duell war, sage ich jetzt mal. Und wenn man da ein bisschen drauf schaut, wer so ein bisschen die Stars sind, ja, ich glaube, Kevin De Bruyne darf man immer noch nennen. Der ist vor einer langen Verletzung zurückgekommen, hat gespielt, das wäre nie weg gewesen. Der wird sich sicher durchsetzen. Man hat im Goal einen, der sicher fehlt, Courtois, der die ganze Saison verletzt war, wo man denkt, der nimmt man trotzdem mit. Da wird wahrscheinlich der Sells spielen, der auch in der Premier League noch spielt bei Nottingham, aber wird absteigen mit einem Lukaku vorne, einem Doku auf der Seite, Trossard, wo beide Premier League spielen. Ja, man hat eigentlich auf allen Positionen wirklich sehr viel Potenzial und gute Spieler. Man hat auch ein paar junge Spieler dabei. Ich sage jetzt mal, die Innenverteidigung ist jetzt das, wo ich würde sagen, ja, könnte ein bisschen wackeln, wenn man hat manchmal zwei von Anderlecht, die spielen, mit dem Vertongen, der 37 ist und der 17 Jahre jüngere Debas zum Beispiel. Also er spielt nicht immer nur die zwei natürlich, aber ich sage jetzt mal, das war gesagt ich jetzt als Schwachstelle, aber wenn alles andere so gut funktioniert, wird es schwierig sein zu knacken. Und der Spieler, den ich denke, könnte sich ein bisschen im Vordergrund spielen, ist der Onana, der bei Everton spielt. Der ist 22, der hat schon in der Bundesliga gespielt, glaube ich, mit HS.
Ist das nicht der Nationalgoalie von Frankreich?
Nein, wäre Kamerun.
Ah, stimmt.
Aber nein, es ist glaube ich, nicht verwandt und nicht verschwägert mit ihm. Aber er hat eben schon bei HSV gespielt und hat dann über Lille zu Everton gewechselt. Und ich finde, das ein einer der elegantesten und besten Abräumer, die es gibt, mit 1,95. Der haut eigentlich sozusagen mal alles kaputt im Mittelfeld. Und so einen braucht es halt auch in einem Team, wo nebenzu ein bisschen die Zauberfüßli drin sind. Genau, und dann die Nächsten, wenn wir jetzt eben von Zauberfüßli reden, ja, der würde mir wahrscheinlich nicht Slowakei als erstes einfallen, sagen Sie mal. Die spielen meistens mit einem 4-3-3. Wenn ich wirklich drauf schaue, muss man sagen, so viel kennt man jetzt rein vom Namen her jetzt nicht. Oder klar, ein Kuka ist so seit Jahren dabei, aber der ist langsam auch älter. Der ja, ist in unserem Alter, muss man sagen, 37. Laszlo Benes kennt man sicher auch, der spielt noch bei HSV. Ja, eben wenn man drauf schaut, Stars. Ja, ich denke, die Innenverteidigung ist für so ein Land sicher eindrücklich. Oder? Man hat ein Skriniar von PSV und Hanko, der ist eher jung, ein Innenverteidiger-Duo, der wirklich sehr, sehr, sehr gut ist, sehr gut vertappt hat. Ja, und ich habe ein bisschen versucht herauszufinden, wer könnte sich denn da im Vordergrund spielen, und habe gesehen, der gesetzte Mittelstürmer ist der Robert Bosniak, 24, spielt in BBVA Vista Porto, also jetzt nicht bei einem ganz, ganz grossen Verein, und ich könnte mir jetzt vorstellen, er als gesetzter Mittelstürmer könnte vielleicht sich da ja wirklich auch noch ein bisschen Vordergrund spielen. Rumänien.
Und ja, Jakub Kadak, was mit dem?
Ich hab, ja, Kadak weiss mir ja nicht, glaube, ob er den letzten Cut wird schaffen. Ja, ich kenne Konkurrenzsituation nicht, muss ich sagen, in der Slowakei, aber ja.
Die von Rumänien kennst du, oder?
Die von Rumänien kennen wir natürlich alle. Rumänien sich durchgesetzt, klar. Ja, ist immer noch einer dabei und ist auch einer, den ich auf der Liste habe, natürlich. Ja, die Schweiz hat sich schwer da. Auch sie, 4-2-3-1, wie sie spielen. Ich glaube, der Star vom Team. Goalie heisst zwar Moldovan, aber ist jetzt nicht der, den ich jetzt würde als der Moldovan, wie der alte Moldovan. Nein, eher der Dragusin, der bei Tottenham Hotspur spielt, wo auch Bayern dran war, wo in der Innenverteidigung spielt, ist sicher sehr, sehr bekannt und ist auch der, der am offensichtlichsten, am besten spielt eigentlich. Dann, sonst sind sie eben das mit dem Kollektiv. Sie haben jetzt nicht den riesen Star, eben wie du gesagt hast, man hat am Hatschi seinen Sohn. Das wäre jetzt auch der, wo ich würde sagen, ja, jetzt könnte er sich doch wieder mal in den Vordergrund spielen, weil er ist so ein bisschen der, der einfach unbeständig ist, auch oft verletzt. Hat jetzt wieder eine Saison bei Deportivo Alaves gespielt, hat jetzt wieder mal eine ganze Saison durchgespielt, ohne Verletzung. Ja, es wäre Zeit, wäre mal da, um zeigen, dass er mit 25 jetzt langsam dort ist, dass er eine wichtige Stütze könnte werden. Wäre sicher auch wichtig für Rumänien. Weil auch der nächste Gegner, Ukraine, zwar nur Dritter wurde nach England und Italien, aber das ist keine Schande in dieser Gruppe, ist natürlich ein schwieriger Gegner. Und ein Gegner, der eigentlich gespickt ist mit Spielern, die wirklich ja, stark sind, oder langsam wirklich, wo man jetzt auch langsam kennt oder schon länger schon kennt, vielleicht sogar. Star vom Team, ja, da gibt es einige. Man kann über den Mudrik sagen, wahrscheinlich der mit der höchsten Ablösesumme. Ja, da hätte ich jetzt mal so ein bisschen in den Vordergrund gerückt, weil bei der Ukraine spielt er eigentlich immer gut. Bei Chelsea hat er recht lang gebraucht, um sich ein bisschen reinfinden. Ja, man hat auch einen Sitschenko, der als Aussenverteidiger oder Mittelfeldspieler, je nachdem, bei der Ukraine spielt er manchmal sogar Mittelfeldspieler, sehr gut ist. Ein Lunin, der jetzt als Champions League-Sieger natürlich ja, mal eine ganze Saison hätte können durchspielen, oder?
Außer im Finale hat er nichts.
Außer im Finale natürlich, oder? Ist, ja, das ist einfach so, ja. Aber er hätte jetzt sicher mehr können spielen als auch schon. Ja, sonst ist er eigentlich immer auf der Bank gehockt. Das hilft ihm sicher auch. Und so ein bisschen der Spieler, der sich könnte im Vordergrund spielen, ist für mich auch wieder ein Innenverteidiger. Und ich habe den einen Innenverteidiger von Bournemouth schon genannt, und das ist der zweite. Der heisst Ilya Zabarni. ist 21, eben auch noch sehr jung. Also man sieht, Bournemouth, die kaufen einfach hauptsächlich Talent und wirklich Talent, wo wirklich auch sehr, sehr viel können bringen. Ja, auf den wird sicher zu achten sein. Und natürlich der Topscorer von Girona. Wir haben schon über ihn geredet, oder? Der hat einige ja Goal geschossen für Girona, dass sie überhaupt nicht oben sind. Mit dem Arten Dovbyk. Also, ich bin sehr gespannt, wie sich die werden schlagen, weil eben, wir kennen sie dann trotzdem und sind trotzdem irgendwie noch viel unter dem Radar, obwohl es ein paar gute Namen hat. Und auch da, von der Reihenfolge her, ich setze auf den letzten Platz, setze ich Rumänien, weil ich glaube, ja, das ist halt einfach von der Klasse her zu wenig. Slowakei, ja, man kennt auch wenig, aber ich glaube, sie sind als Kollektiv, funktionieren sie noch besser. Da habe ich die Ukraine und ich glaube, an den Belgier führt jetzt da doch kein Weg vorbei.
Reden wir immer noch von der goldenen Generation bei den Belgiern?
Ja, aber es wird der allerletzte Zwick. So wie bei den Dänen. Langsam der letzte Zwick an den Geiseln. Und, ja, ich meine, Belgien ist natürlich auch noch speziell, dass du einen deutschen Trainer hast, oder? Mit dem Domenico Tedesco. Das ist vielleicht für ihn auch noch speziell, oder? Jetzt im eigenen Land, sage ich jetzt mal, da zu spielen.
Ich habe gar nicht gewusst, dass der alte Trainer von den Belgiern ja der neue Trainer ist von den Portugiesen.
Ja, richtig, ja. Ja.
Und dann kommen wir jetzt nämlich zu der Gruppe F. Aber wir fangen an mit der Türkei. Ja, Gruppensieger wurde in der Quali von den Kroaten. Ja, sehr interessante Teams, wenn man so die Namen anschauen. Wenn man so einen Star bis draußen hat, ist wahrscheinlich der Hakan Çalhanoğlu, der bei Inter Mittelfeld die Regie führt. Verdammt geile Freistöße drauf hat. Mhm. Also allgemein Standards sind die Waffen. Ja, es ist eine sehr spannende Mannschaft, wirklich. Es waren sehr, sehr junge und es sind sehr routinierte dabei. Es sind auch Wundertüten. Man weiß auch nicht genau, was man halten soll von der Türkei. Man weiß nicht so genau. Wenn man so schauen, wer nicht dabei ist, Cengiz Ünder könnte man kennen, ein Ünal und auch ein Suyücü, also sehr routinierte Innenverteidiger, die beide verletzt sind. Ja, da wird wahrscheinlich schon der eine oder andere fehlen von dieser, in der Innenverteidigung. Und ja, dann geht es gerade weiter mit dem EM-Neuling, und zwar der Georgier. Da bin ich sehr gespannt auf ihren Auftritt. Sie spielen auch, wie du am Anfang mal gesagt hast, in einem 5-3-2, also sehr, sehr defensiv. Wahrscheinlich einfach heisst es Ball führen. Und der Kvaradona haut sie dann vorne rein. Mit dem Kvaradona natürlich den Kvaratskhelia gemeint, wo Napoli, also ja, meine letzte Saison, eine riesige Saison gespielt. Bei ihnen der Star, wenn man jetzt vom Kvaradona mal abhängt, ist es wahrscheinlich der Trainer, weil es ist der Vili Sagnol. Also sehr ein bekannter Name im Fußball. Und sie sind in der Gruppe, haben sie sich mit Spanien sind sie zweit geworden. Und dann haben sie sich sogar dritt, glaube ich, oder durch die Playoffs durchgekämpft, Luxemburg geschlagen und dann gegen Griechenland durchgesetzt. Also schon recht Potenzial um in dieser Mannschaft, aber sie werden natürlich schon Mühe haben. Zum ersten Mal an einem Turnier bist, wird das nicht einfacher. Wenn man ein bisschen noch geht aufs Kader schauen, ich weiss nicht, wie definitiv das Kader schon ist. Ich habe gehört oder gesehen, dass zum Beispiel ein Sigua vom FCB momentan auf der Kaderliste ist oder auch ein Kakabatze, wo man auch kennt aus der Super League. Also es hat schon Super League Bezug. Wer nicht dabei ist, und das ist, wenn man den FCL verfolgt hat, weiss man, dass ein Quilia mal lange für das die Nazi gespielt hat, der ist nicht aufgeboten worden. Aber ja, man kennt die ein oder die andere Spieler schon von dem Team. Aber ja, ich bin extrem gespannt auf Georgien.
Ja, also schön wird es nicht, oder? Viel Konter, aber ich glaube, das ist die richtige Herangehensweise, oder? Also auch einen guten Goalie, den sie haben, oder? Das ist sicher auch noch wichtig, oder? Das eben, habe ich vorher, glaube ich, gesagt, bei der Slowakei oder so.
Das brauchst du ja. Wichtig. Wenn man jetzt von dem Underdog, wir sind zuerst mal an einer EM, ist gerade zum nächsten Team gekommen, also ich glaube über Portugal, das ist ähnlich wie Frankreich. Ja. Makellose Quali, der Spiel, der Sieg, 36-2 Goal. Slowakei und Island hinter sich gelassen. Star.
Pepe, oder?
Pepe, definitiv. ich glaube, Cristiano, Bruno Silva, Bruno Fernandes, Silva, also es ist einfach, oder? Qualität ohne Ende. Der Einzige, den sie wahrscheinlich ein bisschen vermissen werden, ist der Guerrero, der nicht dabei ist. er verletzt ist. Aber sonst ist eigentlich alles an Bord, was er an den Namen hat. Und das ist bei Portugal einfach eh verdammt gut und verdammt stark. Also.
Totti ja. Gomes ist auch dabei.
Ja, ja, klar.
Es ist,
nein, aber eben, wie gesagt, ja. Eine Mannschaft, die auch vorne, wenn der Cristiano mal nicht treffen mit dem Rafael Leão, noch viele andere hat, also, es wäre, ich werde die Presse springen, wenn er mal nicht trifft, und ich meine, 36 Goal in der Quali, ja, das sagt schon alles. Ja, haben wir noch Tschechien, und das ist also eine Mannschaft, die sehr ein interessantes Spielsystem hat, nämlich ein 3-4-1-2. Und es steht, das ist spannend gefunden, sind nicht das Positionsspiel, wo wichtig sind, sondern sie wollen Umschaltmomente generieren. Das, so, darum spielen sie so. Es ist nicht per se eine Formation, die dann so, immer so ist, sondern eben Umschaltmoment. Und, wie könnte man das besser als, mit Spielern von Bayer Leverkusen? Bayer Leverkusen hat das in dieser Saison sensationell gemacht und darum spielen sie auch mit einem Trio von Leverkusen. Wie man so schön sagt, schick. Und zwei andere, der Goalie, der noch dazugehört. Und ja, ich glaube, das ist so auch die Stärke von ihnen, dass sie eben wahrscheinlich über das Kollektiv, über das, eben nicht das Positionsspiel, sondern miteinander rennen, umschalten. Und ja, für das können sie wahrscheinlich schon die ein oder die andere Überraschung sorgen. In der Quali sind sie hinter Albanien, aber vor Polen gewesen. Ob das etwas aussagt über die Qualität der Mannschaft. Es ist allgemein schwer in dieser Gruppe, finde ich. Du hast Portugal, wo so klar wahrscheinlich das Nummer 1 ist und Georgien, wo wahrscheinlich klar der Außenseiter ist. Und dann Türkei und Tschechien, wo sich um den Platz 2 werden streiten. Wobei ich Tschechien, Türkei noch ein Büsch stärker wie die einschätze.
Mhm.
Ja. Spannend, wenn man es so anschaut und hört, was es da für Mannschaften dabei hat. Wer gewinnt denn die EM?
Ich glaube... Ich glaube, du hast, oder wir haben ja ein bisschen versucht zu sagen, oder, was, also bei den einzelnen Teams, oder, was so ein bisschen an Stärke genommen sind. Und wenn man jetzt so ein bisschen schaut, ich habe bei dir ein bisschen rausgehört, vor allem Spanien habe ich sicher rausgehört, Frankreich habe ich rausgehört,
Portugal ist rausgehört.
Portugal habe ich rausgehört, ja. Aber ich glaube halt einfach auch, Deutschland kann das, eben, der Vibe, den jetzt aktuell Deutschland geschafft hat, innerhalb von 4, 5, 6 Monaten vorher irgendwie, weiß auch nicht, wirklich nur eine Ruine gewesen und jetzt haben sie irgendwie wieder einen Hype erzeugt, wo ich auch muss sagen, als Aussenstehender, ja, finde ich auch sehr, sehr positiv. Man hat auch Spieler drin, wo, ja, eben, wo jetzt nicht einfach nur gerade alle bei Bayern spielen und darum nominiert werden, sondern eben auch ein Nagelsmann, der ein bisschen frischen Wind reingebracht hat. Ich bin sehr gespannt auf Deutschland. Ich glaube, würde am Turnier sicher gut tun, wenn die auch noch ein bisschen mitziehen
könnten. Ich habe dich gefragt, wer die EM gewinnt. Das
Frankreich.
Eine einfache Frage.
Frankreich, ganz einfach. Ganz langweilig.
Gut, wenn du sagst Frankreich, will das ja eh alle sagen, sage ich jetzt einfach Portugal.
Ja, ich würde im Fall dir ganz, ganz klar recht geben, wenn der Cristiano nicht im Kader wäre, würde ich im Fall sagen, die Mannschaft wäre besser. Das ist so ein bisschen wie das Slow ohne Garbi, glaube ich. Portugal wäre Abstand besser ohne Cristiano. Aber ich bin gespannt. Vielleicht kann er mich wieder mal eines Besseren belehren.
Ja, und wenn man so ein bisschen rausschaut, eben, es gibt ja dann auch Spieler, die rausstechen. Wir haben es ein paar angesprochen, die man könnte sagen. Und trotzdem gibt es am Schluss den, der am meisten Goal geschossen hat. Magst du da noch eine Prognose?
Ah, das ist immer schwierig natürlich, aber es hilft natürlich, wenn du den nimmst, der Penalty kann schiessen, vielleicht auch noch, oder? Wo vielleicht auch noch irgendwie ein paar Goal mehr macht. Müssen wir dann fast auf Cristiano gehen.
Ja, bei mir aber auch hoch im Kurs, ja. Weil, und das kommt noch dazu, die Gruppe halt nicht so stark ist.
Genau.
Dass es möglich ist, dass zum Beispiel gegen, vielleicht gegen Georgien oder gegen Tschechien vielleicht eben mehr Goal könnte schiessen, als zum Beispiel jetzt Frankreich, wo ja noch gegen Holland, Österreich und Polen muss spielen. Also,
ja, es ist immer schwierig. Und nachher, wenn du eine einfache Gruppe hast, ich weiss gar nicht, gegen wer das Portugal zuerst spielt, weißt, gibt's ja auch noch die Konstellation, dass irgendwie nach 2 Spielen schon durch bist. Das ist ja auch wieder schwierig. Ja.
Gut, bei 3, die weiterkommen, ja eh, oder?
Ja. Also, kannst eigentlich machen, was du willst. Ja, ich finde es enorm schwierig. Also, ich finde halt auch, ein Mbappé muss man reinschmeissen, auch wenn es, langweilig ist, weil er könnte wahrscheinlich auch Penalty schiessen bei Frankreich. Ja.
Hast du so ein bisschen eine Überraschung? Wenn du jetzt müsstest sagen, was denkst du so ein bisschen überraschungstechnisch?
Also jetzt für den Torschütz oder allgemein?
Nein, allgemein, so von der EM. Ich habe einen Urin, dass die Österreicher eine riesen EM werden spielen.
Mhm. Also der Dings, wo du gesagt hast, dass Österreich vor Holland ist, da hätte ich eben nicht einmal als, also da habe ich cool gefunden, dass du den genommen hast, weil da hätte ich hätte das sogar so tippen gehabt, weil ich eben Holland traue ich nicht so viel zu. Ich bin gespannt auf Georgien, ehrlich gesagt. Ich habe einfach die Playoff-Spiel gesehen und ja, so ein bisschen der Gruppenzusammenhalt, den sie haben, ist für mich einfach noch ein bisschen etwas anderes als viele Teams, die sich einfach gewöhnt sind, an dieser EM dabei zu sein. Könnte ich mir auch noch vorstellen, dass sich dann da vielleicht irgendwie plötzlich irgendjemand kann die Zähne ausbeissen. Also jetzt die Türkei zum Beispiel, eben hast du gesagt, hast du glaube ich vorhin, oder? Ich glaube auf dem Platz 2, oder?
Ja.
Dem muss ich halt schon sagen, weißt du, wenn jetzt die Türkei mit vielleicht auch ein paar Jungen irgendwie vorne innen spielt, oder? Mit dem Ildis vorne innen zum Beispiel mit 19. Ja, spielen mal gegen Georgien, das ist dann wahrscheinlich hässlich. Da bräuchte ich wahrscheinlich eher so einen alten Haudegen, wo ich jetzt nicht weiss, ob sie das hätten so in die Richtung.
Aber,
ja, also ich wäre gespannt. Ich werde einfach so, eben so eine Underdog-Story braucht es immer. Und ja, also Österreich würde ich nehmen. Ja, ich muss auch sagen, unsere Gruppe, muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe so das Ungarn und die Schweiz ist für mich, natürlich ist die Schweiz von der Qualität her massiv besser, aber Ungarn ist so das Kollektiv, wo ich einfach das Gefühl habe, die sind auch gefährlich, sind schon immer hässlich gewesen, wie die gespielt haben, oder? Also das ist seit X, also alle Endrunden so gewesen, die haben auch schon andere Teams Mühe gehabt. Ja.
Ist jetzt eigentlich ein bisschen unfair, oder? Wir haben jetzt Karten auf den Tisch gelegt und wahrscheinlich gibt es ja x diverse Tippspiele.
Ja,
machen wir eigentlich auch eins.
Wir machen auch eins, ja, genau. Das müssen wir dann vielleicht nachher noch verlinken, sicher auch. Geht für das am einfachsten. Wir tun sicher verlinken in der Podcast-Beschreibung. Aber ihr könnt auch unter Stammtischtrainer/Wettbewerb gehen. Dort sind alle unsere in Anführungszeichen Wettbewerb dabei. Ich habe jetzt schon die aufgeschaltet für nächstes Jahr, also wo jetzt einfach noch kein Link dahinter ist für das Tippspiel Super League. Aber wir haben das Tippspiel für die Europameisterschaft und ich habe einfach mal für die, die Lust haben, die gibt's jetzt einfach nichts zu gewinnen, habe ich noch so ein Fantasy gemacht, wo man sein Team zusammenstellen kann. Das muss man dann auch nicht mehr ändern. Das stellt man einmal zusammen mit den Spielern, die einem gefällt, das ist von der UEFA. Die könnte dort auch dazukommen, es macht sicher auch Spass. Und beim Tippspiel sind wir noch ein bisschen am Schauen, wegen dem Sponsor, was wir haben. Wir sind noch in Verhandlungen, aber haben jetzt da noch gerade nichts zum Sagen. Aber das wird bis zum Start von der EM, werden wir da schon noch irgendetwas zusammenbekommen.
Ja, das tönt doch alles gut. Und ich glaube, das Thermometer ist noch mal um ein paar Grad gestiegen. Jetzt,
genau.
Wenn ich das so gehört habe.
Ich würde auch sagen, also die Vorfreude ist da, oder? Und ja, jetzt gibt es, sagen wir mal, eine kurze Pause, beziehungsweise noch ein paar Testspiele und nachher gibt es wieder einen Monat lang richtig viel Fußball.
Ja, geniessen es. Aber uns gehört es nicht mehr, oder?
Also nicht mehr, wir sind dann.
Nein, bis zu der Saisonvorbereitung, logischerweise.
Sicher, ja. Also eben, wir kommen wieder zurück mit der Saisonvorbereitung, wie du gesagt hast. Wenn das wird sein, schauen wir. Wir versuchen halt immer möglichst nöch am Saisonstart dran zu sein. Es ist ja in der Schweiz Horror. Also, selbst der Saisonstart ist für andere Ligen noch weiter weg. Also, da kann noch viel passieren. Aber wir versuchen meistens in der Woche eigentlich, bevor es die Saison anfängt, zurückzukommen. Auswendig weiss ich es ehrlich gesagt noch nicht, wenn sie anfängt. Aber ihr werdet zu gegebener Zeit von uns hören. Einfach uns abonnieren, wenn ihr den Podcast noch nicht abonniert habt. Und wenn ihr schon gerade dabei seid, dann bewertet ihr auch noch, weil wenn ihr gut bewertet, können wir auch früher zurück, oder?
Geniessen den Sommer, geniessen die EM und lasst euch die Sonne auf den Ranzen scheinen.
Schöne letzte Worte mit dem Wort von Kleinklasse. Finde ich schön. Sommer für immer. In dem Fall. Ciao zusammen.
Ciao.